Ja, nach so einer auch Zeit des Gebets sind unsere Gedanken noch zum Teil da. Und ich glaube, wir brauchen ein bisschen Umstellung, wenn wir jetzt uns auf das Wort des heutigen Abends konzentrieren wollen. Das ist aber auch wieder ein sehr nahes Wort an unser Leben, an unser Alltag, am Alltagsleben, so wie die Jungscherer das am Anfang verdeutlicht haben. Wie leben wir im Alltag als Christen? Das ist ja jetzt der Abschnitt, den wir in unserem Text haben. Ja, wenn jemand die Bibel dabei hat, das ist Kapitel 2, 1. Petrusbrief. Dürfen wir gerne aufmachen und mitlesen. Der Abschnitt, der uns an das tägliche oder die Lebensführung der Gläubigen erinnert, ist ja länger. Es begann in Vers 11 und wird so bis Kapitel 4, Vers 11 weitergehen. Es geht in diesem Abschnitt um sehr viele praktische Belange des Lebens als Christ in der Welt, in der Gesellschaft. Und es ist doch wichtig, dass wir das unterscheiden von einem Verbesserungskonzept der Menschheit. So versteht das Evangelium diese Anweisungen nicht. Es ist nicht eine Verbesserung der Menschheit, sondern wir werden heute die Begründung auch immer wieder hören, warum ist es wichtig, dass Christen lernen, den christlichen Glauben im Alltag zu leben in diesen vielen Lebensbereichen. Also das war, was wir schon hatten, geliebte Fremdlinge unter den Heiden, die geliebte Fremdlinge unter den Heiden, was sollten sie tun? Von den inneren Feind erstmal damit rechnen, wir haben einen. Das sind die Triebe des Menschen. Die sind von Gott gemacht. Er hat die gegeben. Aber die sollen wir kontrollieren. Die sollen wir Herr darüber sein. So, das war so der erste grundlegende Gedanke zu diesem ganzen großen Thema. Dann sollen wir den Wandel unter den Nationen führen als Fremdlinge. Das war so weiter wieder eine breite Basis. Wie groß ist die Welt? Die Christen verstehen ja sich auch als nicht hier heimisch. Ja, so das, es gibt ein Wort im Korintherbrief, da erwähnt der Paulus das sehr so auch anschaulich und spricht immer von dem hier heimisch beim Herrn und nicht heimisch, wenn wir hier auf der Erde sind. Und das ist, finde ich, im christlichen Glauben so großartig, dass das Leben hier in dieser Welt nicht verneint wird, dass es uns viele Anleitungen gibt. Es macht viel Sinn, hier zu leben. Aber es ist nicht die Heimat. Und es ist nicht ein Widerspruch. Aber so waren wir hier in diesem Wort angeleitet worden in der Gesellschaft, den Wandel als gut hinzulegen. Dann war das die menschliche Regierung. Letzte Mal noch hatten wir darüber gehört, wie wichtig das ist, den Ordnungen der menschlichen Regierung sich zu unterstellen als Christ. Denn darin gibt es eine ganz klare Anweisung der menschlichen Autoritäten. Sollten wir ehren, wir sollen da lernen sogar zu lieben und Gott zu fürchten. Heute haben wir den Abschnitt von Vers 18 bis 25. Hier geht es um die Sklaven unter ihren Herren. Es wird ja oft dann übertragen auf ein Arbeitgeberverhältnis, weil es zum Teil sich auch übertragen lässt, aber wahrscheinlich nicht in allen direkten Belangen so direkt eins zu eins, aber es hat was, etwas damit zu tun. Und so lesen wir uns erstmal die Verse 18 bis 20 und dann auch so weiter. Ihr Haussklaven, ordnet euch in aller Furcht den Herrn unter. Nicht allein den Guten und Milden, sondern auch den Verkehrten. Denn das ist Gnade, wenn jemand wegen des Gewissens vor Gott Leiden erträgt, indem er zu Unrecht leidet. Denn was für ein Ruhm ist es, wenn ihr als solche ausharrt, die sündigen und dafür geschlagen werden. Wenn ihr aber ausharrt, indem ihr Gutes tut und leidet, das ist Gnade bei Gott. Wenn wir uns hier so reindenken und jetzt das wirklich auf eine Lebenssituation und bei uns übertragen, dann kann sein, dass wir irgendwo hängen bleiben. Bei einem Konflikt vielleicht mit dem Arbeitgeber oder mit Nachbarn oder noch wo. Und so das Erste, was wir als Menschen, glaube ich, sagen an uns, das darf ich mir nicht gefallen lassen. Das darf der mit mir so nicht machen. Und wir wollen uns mal das anschauen. Ist das Bibelwort, das wir hier lesen, etwas weit weg vom echten Leben, nur ein Wunsch? Ist es lebbar? Wie können wir das anwenden? Wir wollen es versuchen, in unsere Zeit heute das mit hineinzunehmen, weil hier ist nicht das ganze Thema der Sklaverei angeschrieben und nicht beschrieben und nicht behandelt. Wir sind sehr dankbar, dass wir heute nicht Leibeigene sind. Und das war auch, was ja auch so in der Bibel steht. Wichtig ist, das einfach auch zu beachten, dass Jesus mit seinem Dasein nicht in dieser Hinsicht alles umgekrempelt hat. Er hat beim Herz der Menschen angefangen. Und so hat das Evangelium, wurde dazu benutzt, sicher auch missbraucht, um Sklaverei zu begründen. Aber eigentlich haben gläubige Menschen, Christen, das in dieser Welt abgeschafft. Die haben sich dafür eingesetzt, dass das aufhört. Aber wir sehen jetzt von der anderen Seite. Wir sehen den Sklaven, den Haussklaven, der ist hier angesprochen. Jetzt meine Frage, wenn wir das als Grundsätze sehen, welche Themen spricht der Abschnitt an? Welche Themen des Lebens, des Themen des christlichen Glaubens spricht dieser Abschnitt an? Ich würde es einfach mal so fragen. Den Feind lieben. Ja? Gehorsam, weil wir werden das jetzt in diesem Bereich jetzt wirklich lösen von dem, dass es nur Sklaven sind. Es geht jetzt breiter, es geht uns was an. Wir sind nicht Sklaven, nicht Leibeigene, aber wir haben auch in Beziehungsverhältnis zu Vorgesetzten. Können wir das so sagen, dass wir dass wir sagen, es geht hier um grundsätzlich um Unterordnung. Ja, wenn wir das so mal uns jetzt hineinversetzen, da kommt das näher in unser Leben, in unsere Erfahrung, in unser Alltag rein. Dann gibt es hier das Thema der Kränkung. Der Mensch wird gekränkt. Wie geht er damit um? Wie überwinde ich Kränkungen im Leben? Wenn ich zu Unrecht beschuldigt werde, wie gehe ich damit um? Wenn ich leide für das Gute, wenn ich was Gutes getan habe und leiden muss, wie gehe ich damit um? Und dann ist es, denke ich, schon sehr nah an unser Leben, an unsere Erfahrung, an unser Alltagsleben. Hier spricht der Text einmal von: Mit aller Furcht ordnet euch den Herrn unter. Und da, glaube ich, sollten wir das nicht jetzt so lesen, weil ich glaube, es ist auch wirklich nicht so gemeint, dass wir uns vor den Menschen fürchten sollen. Sondern diese Furcht ist Gottes Furcht. Denn alles, was wir weiter lesen werden, gründet sich auf der Gottesfurcht. Nicht auf der Furcht vor den Menschen, sondern, wenn hier steht, Furcht, so wie in Vers 17, erweist allen Ehre, liebt die Bruderschaft, fürchtet Gott. Und diese Gottesfurcht, die ist hier gemeint, wenn wir in aller Furcht uns den Herrn unterordnen. Das ist eine Unterordnung unter dem Herrn, aber nicht aus Menschenfurcht, sondern aus der Furcht des Herrn. Das, glaube ich, geht aus Vers 17 doch sehr deutlich hervor. Denn hier will er, glaube ich, sagen, will Petrus sagen, mit dieser Art von Gehorsam, wenn man den aus Gottes Furcht heraus macht, wenn man sich dann so verhält, damit beweist man das, dass in meinem Leben die Gnade Gottes etwas bewirkt hat. Die Gnade Gottes hat hier was bewirkt im Leben und deswegen verhalte ich mich so. Nicht aus irgendeinem anderen Grund. Wir, glaube ich, kennen das auch, dass wir viele andere Gründe haben, uns in dem Verhältnis zu Vorgesetzten gut zu verhalten, damit der mir bessere Arbeit gibt, damit ich nicht Probleme habe, damit der, ja, damit ich auch, wenn ich mal was will, mir nicht Nein sagt und so. Das ist aber eine ganz andere Thematik. Die ist hier nicht gemeint. Es ist hier ein Verhältnis zwischen dem gläubigen Menschen, seinem Herrn, und aus diesem Verhältnis soll ich jetzt eine Unterordnung üben unter einen Menschen, der über mich gesetzt ist. Vers 19, da sagt Petrus, denn das ist Gnade, wenn jemand wegen des Gewissens vor Gott, ja, diese ganze Einstellung ist auf Gott ausgerichtet, Leiden erträgt, indem er zu Unrecht leidet. Das ist eine gewirkte Gnade. Eine Gnade kann sowas wirken, wenn jemand nicht aus Menschenfurcht, nicht weil er darüber einen Vorteil sieht, sondern weil er gläubig ist und Gottes Kind ist und Jesus bei ihm ist. Deswegen entscheidet er sich, diesen Weg zu gehen. Darum geht das hier. Ja, jetzt ist meine Frage, ist bei irgendwem schon ein Lebenskonflikt vielleicht in Erinnerung jetzt, wo wir sagen, ich weiß nicht, wie ich das da anwenden sollte. Ich weiß nicht, ob das so geht. Ich glaube, ich habe das mal erzählt von der Grundhaltung nach meiner Ausbildung hier, als ich 2 Jahre eine Ausbildung gemacht habe als Werkzeugmechaniker, und unser Lehrer, der Klassenlehrer, bei der Verabschiedung sagte: Ich will dir noch was sagen. Hier in diesem Umfeld, wie wir hier jetzt waren, das war eine Schulklasse. Es war eine außerbetriebliche Ausbildung als Werkzeugmechaniker, aber es war ja sozusagen eine homogene Schulklasse. Da kann man so sein, wie du jetzt warst, hier 2 Jahre. Da wird das gehen. Aber wenn du in die freie Wirtschaft gehst, dann geht das nicht. Die werden dich tottrampeln. Du überlebst dann nicht. So, glaube ich, ist eine normale Einstellung. Und ich glaube schon, dass wenn man nicht Jesus im Herzen hat und das nicht kennt, dass man wie ein Halt in ihm hat, so mit einfach reine menschliche Erfahrung, glaube ich, würde man mit diesem Bibeltext einen ganz großen Konflikt haben und sagen, ist nicht anwendbar, ist nicht möglich. Wenn Gläubige geduldig ausharren, dann sagt er hier, hat das etwas mit Gott zu tun. Denn was für ein Ruhm ist es, wenn ihr als solche ausharrt, die sündigen. Hier haben wir ein Beispiel für das Wort sündigen. Das Sündigen ein Begriff ist in der Bibel, der nicht nur in dem Verhältnis zu Gott jetzt die Sünden beschreibt, sondern jedes Fehlverhalten. Und in diesem Sinne ist das hier gemeint. Wenn jetzt ein Leibeigener, ein Sklave sich widersetzt, seine Aufgaben nicht macht, seine Verantwortung nicht übernimmt, seine Arbeiten nicht erledigt, und dann kommt sein Herr und straft ihn dafür, dann sagt Petrus hier, das meine ich nicht. Auch dann natürlich ist noch möglich, auch dann eine christliche Haltung zu haben. Aber er sagt, darum geht das hier nicht. Es geht hier gerade darum, wenn das Gutes ist, das wir tun. Wenn wir das Unrecht offensichtlich ist, und wenn wir dann immer noch, weil wir den Herrn fürchten, sagen, deswegen will ich auch dann mich unterordnen. Denn das ist hier das Thema. Und ich glaube, wir sollen dieses Thema in diesem Zusammenhang sehen, dass Unterordnung an sich eine göttliche Verordnung ist. Und an einem Stelle hat ja gerade der Apostel Paulus, wenn er dieses Thema beschreibt, auch innerhalb der Familie, dann erwähnt er das auch und sagt, vergiss das nicht. Auch Jesus Christus hat sich dem Vater unterordnet. Und um Unterordnung zu lernen, soll man von Anfang an nicht einfach die Sachlichkeit und das Sinngemäß und die Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit ins Feld ziehen, sondern die göttliche Wohlgefallen an dem, wenn wir Unterordnung lernen im Leben. Das ist hier das Thema, glaube ich. Dass wir sagen, wenn Gott das will und wenn das sein Wille ist, dann will ich nicht andere Gründe suchen und andere Argumente suchen und irgendwie noch eine andere Begründung suchen, sondern wegen ihm, um des Gewissens willen vor Gott, wenn jemand Leiden erträgt, indem er Unrecht leidet. Das ist Gnade von Gott. Ein ganz großes Wort. Der Text geht weiter, aber ihr sollt mich jeden Augenblick unterbrechen, wenn Gedanken da sind. Damit, ja, Franz.
Ja, mal versuchen, ob ich alles so auf die Reihe kriege. Es geht ja sehr viel um das Berufsleben in unserer heutigen Zeit und wir haben den Text, wie es damals war, mit der ganzen Sklaverei. Wir leben nach meiner Erkenntnis heute in einer modernen Sklaverei. Es unterscheidet sich nicht sehr viel. Was wir heute zum Vorteil haben, wenn uns der Arbeitgeber nicht passt oder der Chef passt uns nicht, wir können kündigen, wir können weggehen. Das war damals nicht so. Ich bin 34 Jahre in einem Betrieb gewesen, wo es all die guten Sachen gibt. Und ich habe zwei Betriebsleiter kennengelernt. Der eine, als der gegangen ist, ein paar Monate später, sagte dann meinem Chef, weil wir uns privat unterhielten, sagt, ach, das kann ich Ihnen auch noch erzählen. Der Herr Solle, so hieß der, der hat gesagt, ja, der Herr Friesen könnte sich auch mal ein bisschen schneller bewegen. Und es wurde alles festgehalten. Wir hatten die Richtzeit zum Be- und Entladen. Und dann sagte mein Chef, ja, der Herr Friesen hat aber sehr gute Be- und Entladezeiten. Dann habe ich überlegt, ich soll meine Arbeit nicht zu Ehre meines Chefs tun oder für die Firma, sondern zu Ehre Gottes. Wie gehe ich damit um? Dann bin ich auf die Idee gekommen, weil die Arbeit nicht an meiner Hand klebte. Dann bin ich bei den anderen beigegangen, die langsamer waren und habe denen dann mitgeholfen. Und manchmal bin ich dann auch zum Waschraum gegangen und ich wusste immer, wie viel Zeit ich hatte und wie viel Zeit noch übrig war. Und dann bin ich auch etwas langsamer gegangen. Und das haben die wahrscheinlich beobachtet und kamen dann auf die Idee, ja, der ist langsam. Dann kam der zweite Chef. Und einige Monate später sprach ich dann mal mit dem stellvertretenden Fuhrparkleiter und wir sprachen dann darüber, ja, sagt er, das hat dieser auch gesagt. Der Herr Friesen könnte sich ein bisschen schneller bewegen. Nun, wir sind ja unterschiedlich begabt. Der eine kann dies schneller, der andere kann was anderes schneller. Aber wenn ich die Richtzeiten habe, dann habe ich versucht, mich daran zu halten, und mitzuhelfen, dass andere nicht immer in der Kritik standen. Wir hatten einen, der hatte immer Probleme. Und dann hieß es ja, er hat zu einen engen Wagen. Die Paletten passen da nicht so richtig rein. Stimmt. Dann kriegte er einen neuen Wagen, der war breiter. Aber die Zeiten des Beladen und Entladens haben sich dadurch nicht geändert. Und so ist das, denke ich, wenn wir in einem Betrieb sind, der eine schafft es nicht, dass wir dann einspringen und denen zu helfen. Aber nicht, damit wir uns hervortun, sondern dass wir unser christliches Zeugnis so weitergeben können. In dieser Hinsicht.
Danke. Ja, ich glaube, es war ein sehr guter Einblick gerade in das um was es hier geht, dass, wenn wir jetzt nur sagen, ja, die sind unzufrieden mit mir, ich muss schneller laufen, so, dann werden wir uns verrennen. Darum geht das nicht. Und dazu wollen wir jetzt auch keinem anleiten. Das ist ein sehr, sehr anschauliches, gutes Beispiel, Franziska, dass man in seine Einstellung, es geht hier um den Herrn, und dass wir das nicht vergessen in unserem Berufsleben, dass wir sagen, ich will in der Furcht Gottes leben, ich will gewissenhaft das machen und nicht aus Menschenfurcht und will das auch so, dass ich meinem Herrn Ehre bringe. Und das wird bestimmt, werden wir das nicht immer so erleben, dass wir für hier und jetzt und alles schon gelobt werden. Einigen wird es zu langsam sein. Aber da sollen wir uns auch nicht beirren lassen, sondern sagen, ich lebe in dem Gewissen vor Gott. Das finde ich hier sehr befreiend, diesen Gedanken. Denn das ist Gnade, wenn jemand wegen des Gewissens vor Gott, und wenn er in seinem Gewissen vor Gott seine Arbeit macht, und wenn das dann auch, so wie Franziska sagte, eigentlich war das seine Zeit, wo er den anderen geholfen hat. Und dann sagen die, du bist da zu langsam dabei. Ja, dann können wir doch nur uns in dem Herrn wieder zur Ruhe kommen und Trost finden und werden auch nicht immer allem alles erklären können. Denn dazu seid ihr berufen worden, denn auch Christus hat für euch gelitten und euch ein Beispiel hinterlassen, damit ihr seinen Fußspuren nachfolgt. Hier haben wir wieder die Begründung, eine ganz andere Begründung, als wir die so aus rationalem und wirtschaftlichen Gründen hier eine Antwort suchen würden. Hier ist ein Ruf erfolgt an die Gemeinde Jesu, sich in dieser Welt damit zu rechnen, dass sie hier auch Leiden ertragen werden. Und das Beispiel des Messias, das Beispiel des Herrn, der keine Sünde getan hat, auch ist kein Trug in seinem Mund gefunden worden, der geschmäht, nicht widerschmähte, leidend, nicht drohte, sondern sich dem übergab, der gerecht richtet, der unsere Sünden an seinem Leib selbst an das Holz hinaufgetragen hat, damit wir, den Sünden abgestorben, der Gerechtigkeit leben, durch dessen Striemen ihr geheilt worden seid. Denn ihr gingt in der Irre wie Schafe, aber ihr seid jetzt zurückgekehrt zu dem Hirten und Aufseher eurer Seelen. Ein vielfältiger Text mit sehr viel weitreichenden Anwendungen, glaube ich, auch für viele Lebensbereiche, dass immer wieder das Leben des Jesus Christus, des Messias, direkt für den Christen auch ein Beispiel ist, dass wir in Jesus auch das haben, dass er vorangegangener ist, wie sagte Samuel das hier auch, dass Jesus nicht nur dabei ist und immer auf die Finger schlägt, sondern dass er auch vorangeht. Und das ist sein Vorangehen. Er hat auch Unrecht gelitten. Und deswegen, wenn wir nicht immer Gerechtigkeit suchen, sondern auch sagen, in dem Herrn Jesus, kann ich das jetzt ertragen? Er hat auch ertragen. Er hat auch gelitten. Er hatte nicht für seine Schuld gelitten, sondern unschuldig. Dieses Beispiel nimmt Petrus hier mit aller Deutlichkeit und sagt, lasst das für euch der Halt sein, liebe Sklaven, die keine Rechte haben, denn das war wirklich erstmal eine sehr für uns unvorstellbare Lebenssituation. Es gibt sehr genaue Beschreibungen, wie der Hausherr umgegangen ist, oft mit den Sklaven. Es war in Israel noch anders geregelt, aber in der Heidenwelt, da bestimmte er, wie lange jemand von den Sklaven zusammenlebte und wenn er das Kind verkaufen wollte und wenn er den Ehepartner verkaufen wollte. Das, Da hatte keiner ein Recht, etwas dagegen zu sagen. Wir können uns in diese Lage, glaube ich, gar nicht versetzen. Und diesen Menschen, die so ohne Rechte sind, was haben die für einen Halt? Und der Halt ist hier der Herr Jesus. Auf ihn lenkt er den ganzen Blick und sagt, schaut auf Jesus, auf unseren Herrn. Denn er ging das hier auch so. Mit ihm haben sie gemacht, was sie wollten. Und deswegen wissen wir dann, da sind wir nicht allein. Um des Gewissens willen vor Gott will ich mich daran üben, auch und zu unterordnen, auch zu Unrecht zu leiden. Er sagt, das ist eine schöne Gotteserfahrung. Dazu sind Christen gerufen worden. Denn Christus, unser Vorbild, hat auch gelitten. Wir sollen im Leiden nicht sündigen, das entspricht nicht unserer Stellung. Weil in den Leiden sich wieder weltlich zu verhalten, das ist hier das Sündigen, das sagt er, entspricht nicht unserer Stellung. Das ist nicht das, wozu wir befreit worden sind. Wir sind den Sünden abgestorben durch seine Gerechtigkeit und wir sollen in der Gerechtigkeit leben, durch dessen Striemen ihr geheilt worden seid. Vielleicht helfen die Striemen Christi hier uns auch, das Unrecht zu ertragen im Leben. Ein Zeugnis des Glaubens. Wir sollen uns im Leiden unterordnen, denn wir haben einen Hirten und Aufseher unserer Seelen. Was für ein gewaltiges Wort. Denn ihr gingt in die Irre wie Schafe, aber ihr seid jetzt zurückgekehrt zum Hirten und Aufseher eurer Seelen. Oft suchen wir wahrscheinlich auch die irdische Hirten, und das ist ja auch berechtigt, auch die haben ihre Verantwortung und ihre Aufgabe in der Herde. Aber mir ist dieses Wort schon sehr oft zu einem sehr großen Halt geworden, dass es etwas gibt, was jedes Schaf der Herde Christi ohne Mittler, ohne jeden anderen direkt zu seinem Oberhirten geht. Der Aufseher ist, der sich so bekennt, ihr seid zurückgekehrt zu dem Hirten und Aufseher eurer Seelen. Der sieht das, der weiß es, der kennt diese Lage und der stellt sich selber auch als Vorbild. Und das ist, denke ich, was ganz Großes, Einmaliges. Luther hat mal gesagt, zu seiner Zeit schon, sein Glaube ist dadurch gekommen, weil er den gnädigen Gott gesucht hat. Er wollte, dass Gott ihm gnädig ist. Und jemand sagte, mir scheint so in unserer Entwicklung im Glauben, im Evangelium, haben wir unterschiedliche Zeiten. Aber wir suchen jetzt mehr die gnädigen Nächsten. Als ob diese direkte Gottesbeziehung für uns so etwas ist. Ja, ich weiß, Gott ist da, aber das ist, als ob nicht so greifbar. Aber wir haben es hier, Geschwister, wieder. Eine ganz starke Einladung. Unseren Halt im Leben, unsere Haltung im Leben, unser christlichen Wandel im Leben, auch bei viel Ungerechtigkeit. Und wenn es um Unterordnung geht, dass wir direkt auf den Messias schauen, direkt auf unseren Herrn Jesus schauen. Er ist, der uns hier vor Augen geführt wird und durch ihn werden wir auch die Gnade bekommen, um des Gewissens vor Gott das zu tun. Amen. Ich werde noch beten. zu dir beten wir, unser Herr Jesus, als den Anfänger und Vollender des Glaubens. Danke, dass du dich jeden Menschen annimmst. Jeder darf rufen zu dir, darf zu dir kommen, darf dich als Hirten annehmen. Und wir wissen aus dem Wort, dass du darauf Aufsicht hast, dass du das nicht übersiehst. Und wir danken auch, dass du uns das Wort schenkst. In dem ganzen stolperigen Weg, den wir gehen, in unseren Fallen und Aufstehen, hast du dieses Wort gewollt, dass deine Gemeinde in dieser Welt nicht durch Gegenworte, nicht durch Behauptungen und durch Argumente jemandem überzeugt, sondern durch eine Bereitschaft in Liebe, die Verfolger zu begegnen. Herr, schenke uns das auch in unsere ganz anderen Welt, aber dass wir hier deine Gerechtigkeit auch so leben können. Amen. Ich wünsche jedem gesegneten Abend.